Sumac Causay, sagen Quechua Indigenas aus Ecuador, wenn sie von einem guten Leben sprechen. Was aber heißt es, gut zu leben? Der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta ist dieser Frage auf den Grund gegangen.
Hemos recogido todas las experiencias, todas las prácticas, los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Wir haben all die Erfahrungen, die Praxis und das Wissen der indigenen Völker aufgegriffen. Wir brauchen einen neuen Lebensstil, aufbauend auf die Harmonie des Menschen mit sich selbst und seinen Mitmenschen, mit seiner Gemeinschaft, seinem Stadtviertel, seinem Land, der Welt und mit der Natur. Für uns sind das grundlegende Elemente. Aus diesen Überlegungen entstand ein Vorschlag, der die Menschheitsgeschichte einbezieht und Lösungen entwickelt, die auch mit den internationalen Debatten anschlussfähig sind. Gut zu leben heißt schließlich nicht, einen Lebensstil aufrechtzuerhalten, in dem es einigen wenigen sehr gut geht und der Rest sehr schlecht lebt. Wir müssen alle gut leben.
Pocos viven muy bien y el resto vive muy mal. No. Aquí todos tenemos que vivir bien.
Das Recht auf ein gutes Leben wurde im Jahr 2008 in der ecuadorianischen Verfassung festgeschrieben. Alberto Acosta hat damals als Energieminister und Parlamentspräsident das neue Regelwerk mit ausgearbeitet. Gut zu leben bedeutet demnach auch, darauf zu achten, dass die Natur nicht zerstört wird. Deshalb macht sich Acosta noch heute für eine innovative umweltpolitische Initiative stark, die im Dezember auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen für neuen Wind sorgen könnte. Die Idee ist einfach. Entgegen der kapitalistischen Logik verzichtet Ecuador darauf, einen Teil seines Erdöls zu fördern. Das braune Gold bleibt im Boden. Der Amazonas wird geschont. Im Gegenzug zahlt die internationale Gemeinschaft die Hälfte des Geldes, das dem Staat dadurch an Einnahmen verloren geht.
Das ist gut für Ecuador und es ist gut für die Welt. Man schützt die Vielfalt von Pflanzen und Tieren, das Leben einiger dort angesiedelter indigener Völker und man erspart der Menschheit die Kosten für die Reduzierung des Kohlendioxids, das durch die Verbrennung des Erdöls entstehen würde.
Das Öl, von dem die Rede ist, lagert in einer kleinen Region im Amazonas-Nationalpark Yasuni, nahe der peruanischen Grenze, im sogenannten Korridor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, kurz ITT. Rund 850 Millionen Barrel Schweröl liegen dort unter der Erde, fast ein Viertel der bestätigten Vorkommen des Landes. Wird das braune Gold abgebaut, setzt sich eine verheerende Kette der Umweltzerstörung fort, die bereits vor über 40 Jahren begonnen hat. Damals bohrte der Texaco-Konzern das erste Loch im Dschungel. Seitdem ist die Waldfläche Ecuadors auf ein knappes Drittel geschrumpft. Auch Mobil, Elf Aquitaine, Petrobras und andere internationale Erdölunternehmen schlugen Schneisen in den Regenwald. Lecks in den Pipelines verunreinigten Boden und Wasser. Die Lebensgrundlage zahlreicher Indigener wurde zerstört. Nicht zuletzt, weil viele Pflanzen und Tiere einfach verschwanden. Ähnlich würde es auch den Menschen in der ITT-Region ergehen. Dort leben die letzten indigenen Völker, die den Kontakt zur Zivilisation meiden. Tagaeri, Taromenani, Onyamenane. Es existiert eine Artenvielfalt, wie es sie sonst nirgends auf der Welt gibt. Sollte das Erdöl im Yasuni-Nationalpark gefördert werden, bliebe davon nur noch wenig. Die Menschen müssten flüchten. Acosta verweist auch auf die Konsequenzen, die der Abbau des Öls für den Klimawandel hat.
Wenn wir das Erdöl fördern, wird dessen Verbrennung einen CO2-Ausstoß von 400 Millionen Tonnen verursachen. Die Zerstörung der Wälder wird zudem weitere Emissionen hervorrufen. Die Vorteile einer Nichtförderung sind also für die Menschheit enorm. Es wäre zugleich ein deutliches Zeichen, dass wir uns auf den Weg zu einer Wirtschaft aufmachen müssen, die unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwindet. Dieses globale Problem müssen wir gemeinsam lösen.
Bereits im Jahr 2007 überraschte das ecuadorianische Energie- und Bergbauministerium die Welt mit ihrem Vorschlag. 350 Millionen US-Dollar müsse die internationale Gemeinschaft jährlich aufbringen. So könne der Verlust für die Staatskasse Ecuadors kompensiert werden. Die Regierung will mit dem Geld Sozial- und Umweltprogramme fördern. Im vergangenen Jahr brachte die grüne Bundestagsabgeordnete Ute Kocsi den Vorschlag im deutschen Parlament ein und hatte Erfolg.
an dessen Ergebnisende stand, dass der gesamte Deutsche Bundestag diesen Vorschlag Ecuadors unterstützt, bereit ist, da erstmal organisatorische und technische Hilfe zu leisten bei der Planung und Umsetzung des Vorschlags. Mit diesem Antrag hatte die Bundesregierung dann den Auftrag bekommen, die ecuadorianische Seite zu unterstützen, und das ist dann auch geschehen.
Zwischen 30 und 50 Millionen Euro jährlich werde die deutsche Regierung in den nächsten 13 Jahren zur Verfügung stellen, erklärt Ute Kocsi. Das zuständige Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit will dagegen keine konkreten Zahlen nennen, bestätigt aber eine grundsätzliche Zusage. Die Verantwortlichen in Ecuador kündigten jüngst an, dass die UN-Entwicklungsagentur UNDP Anfang November einen Treuhandfonds ins Leben rufen werde, der das Geld verwalten soll.
UNDP hat diesem Projekt eine Priorität eingeräumt, sodass dieser Treuhandfonds in den nächsten Wochen abgestimmt sein kann und dass quasi, das ist meine große Hoffnung, zu Kopenhagen die Möglichkeit besteht, zu sagen, ja, es gibt einen Treuhandfonds. Und wir wissen inzwischen, dass Spanien bereit ist, auch eine Summe einzuzahlen. Also ist Deutschland und Spanien sind jetzt die beiden Vorreiter. Wenn der Treuhandfonds kommt, kann man quasi in Kopenhagen dafür werben, dass andere Staaten dieses Projekt mit unterstützen. Und dann kann man das quasi in Kopenhagen als ein revolutionäres Projekt, einmalig und hervorragend, weil es von einem Entwicklungsland selber organisiert und koordiniert wird, dargestellt werden. Und wir hoffen, dass es als ein Side-Event in Kopenhagen dann auch zum Erfolg geführt werden kann.
Auch der ITT-Projektgründer Acosta spricht von einer grundlegend neuen Idee, von einer postmateriellen Entwicklungsstrategie. Mit Blick auf den Klimagipfel erklärt er, ein kleines Land hat einen revolutionären Vorschlag unterbreitet. Jetzt hat die Welt das Wort.